Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Also das klingt wie eine Vision. Beim Diesel bis zu 90% CO2 einsparen. Das klingt wie die Lösung für viele unserer Probleme. Das geht, wenn wir den Diesel nicht aus Erdöl raffinieren, sondern wenn wir ihn aus Pflanzenöl herstellen. Zwar nicht aus diesem klassischen Sonnenblumen- oder Rapsöl aus dem Supermarkt, aber es hat schon was damit zu tun. Es ist HVO 100. Das ist ein neuer Kraftstoff, der eben helfen soll, die CO2-Emissionen auf der Straße zu senken. Was ist HVO 100 konkret? Ist das wirklich ein Ökodiesel? Und ist es überhaupt sinnvoll, Erdöl durch Lebensmittel zu ersetzen? Verträgt HVO 100 jedes Fahrzeug mit Dieselmotor? Was kostet der Liter? Wo kann man HVO 100 tanken? Ich bin Marcel Kilic und ihr merkt, ich habe viele Fragen zu diesem Thema mitgenommen. Mein Gast hat die Antworten dazu. Martin Graslober von der ÖAMTC Verkehrswirtschaft. Er ist Experte für Kraftstoffe, war schon öfters bei uns zu Gast und heute einmal mehr. Martin, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Sehr gerne. Martin, ich bin am Weg hierher hinter einem Spar-LKW gefahren, auf dem ist groß gestanden, ich fahre mit altem Speiseöl. Wir haben diesem Thema sogar schon eine ganze Folge gewidmet. Das war Folge 54 mit Ewald Münzer. Sein Unternehmen sammelt Altspeiseöl, Frittierfett zum Beispiel von Supermärkten und macht daraus dann Kraftstoffe. Ist dieses Altfett schon HVO 100 oder fehlt uns da noch Schritte?
Also es ist schon so, man muss dieses Frittierfett oder Altspeisefett, was auch immer es ist, natürlich behandeln. Ansonsten würde jeder mit der Frittierpfanne zum Auto laufen und das gleich tanken. Auch der Biodiesel, den ihr in der angesprochenen Folge diskutiert habt, der muss auch bearbeitet werden. Beim HVO ist es aber so, da brauche ich dann wirklich auch eine Raffinerie, da kann ich eine eigene Raffinerie dafür haben oder auch die konventionellen, dann kann ich Erdöl und eben diese Reststoffe mitverarbeiten, eben zum Beispiel dann zu HVO 100.
Okay, schauen wir mal weg von der Technik und hin zu den Basics, also alles, was der Laie sehen kann und riechen kann. Wofür steht HVO 100 und sieht dieser Kraftstoff genauso aus wie der Diesel? Riecht er auch so? Habe ich da diesen charakteristischen Kraftstoffgeruch?
HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oil und meint eigentlich pflanzliche oder tierische Öle bzw. eben Fette, die unter der Zugabe von Wasserstoff, zum Beispiel eben in der Raffinerie, dann zu einem Kraftstoff verarbeitet werden. Das heißt, das ist schon sehr aufwendig. Wie gesagt, es braucht hier sowas wie eine Raffinerie. Da macht man dann wirklich einen sehr hochwertigen Kraftstoff daraus. Wichtig ist, das ist nicht dasselbe wie Diesel. Es ist dieselähnlich, aber es ist nicht genau dasselbe. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wenn es um die Verträglichkeit geht. Im Endeffekt ist es so, dieses HVO ist klar, ist beinahe geruchslos. Ich habe tatsächlich noch an einer kleinen Probe gerochen, bevor ich hierher gekommen bin. Man sagt dazu, es ist vielleicht riecht noch so ähnlich wie oder leicht nach Erdöl, aber es ist wirklich klar und es ist nicht jetzt wirklich intensiv vom Geruch her.
Ich verstehe. Da hören einige wahrscheinlich jetzt in diesem Gespräch so diese Tellertank-Thematik raus und wir kennen den Konflikt schon. Vor über 10 Jahren war die Diskussion Biodiesel, Bioethanol, gibt es auch in der Musik verarbeitet von Hubert von Geusern mit Brenner tut's gut, da gibt es diese bekannte Zeile, aber Horzen da mal in Worzen und die Rübermund in Gugerutz. Also was ist an dieser Diskussion anders heute und damals oder ist es vielleicht eh dieselbe Diskussion?
In dieser Diskussion ist es darum gegangen, dass man wirklich Lebensmittel oder die Rohstoffe für Lebensmittel und Futtermittel dafür verwendet, dass man einen Kraftstoff daraus produziert. Jetzt muss man wissen, es gibt auch europäische Vorgaben, das ist seinerzeit auch in der Folge mit Ewald Münzer besprochen worden, dass es hier eine Deckelung gibt. Das heißt, ich darf nicht die ganze Zeit Rohstoffe für Lebensmittel oder auch für Futtermittel verwenden, sondern da gibt es eine Deckelung. Dementsprechend ist es wichtig und auch richtig, eben auf Reststoffe zu setzen, eben seien es jetzt Frittierfette, Altspeiseöle, Fette oder Öle aus der Lebensmittelindustrie, die wirklich als Abfall zu sehen sind. Die kann ich dann verwenden und dann kann ich wirklich auch einen Kraftstoff produzieren, der die Emissionen sehr stark senkt. Diese angesprochenen 90%, die da möglich wären, die sind dann natürlich nur mit Reststoffen möglich. Darauf werden wir aber vielleicht eh noch später zurückkommen.
Da gibt es so manches, was dann nicht verwendet werden darf. Palmöl zum Beispiel darf nicht verwendet werden. Manche Medien in Deutschland stellen das jetzt aber in Frage. Da hört man einerseits, dieses Palmölverbot bei HVO 100, das würde umgangen werden, indem Abwasser aus Palmölmühlen verwendet wird. Das hat die gleiche Eigenschaft wie Palmöl. Jetzt könnte man sagen, das ist ja wunderbar, ein recycelter Stoff, Abwasser, das klingt super. Aber wenn man da auf die Zahlen schaut, Malaysia und Indonesien exportieren mehr von diesem diesem Abwasser, als sie auf Basis ihrer Palmölproduktion eigentlich überhaupt anhäufen könnten. Jetzt klingt es nicht nach Recycling, sondern es klingt schon mehr nach Greenwashing. Und dann kommen auch noch andere Akteure ins Spiel. China zum Beispiel wird verdächtigt, Palmöl aus diesen Ländern zu importieren und dann quasi weiß zu waschen. Also man sagt, dort würde man praktisch ein Nachhaltigkeitszertifikat draufbicken. Mhm. Was sagst du da dazu?
Grundsätzlich muss man wissen, diese Abwässer aus den Palmölmühlen, die wären zulässig für die HVO-Produktion. Wenn es jetzt natürlich dann zu einer Falschetikettierung kommt oder Falschzertifizierung, dann ist das ein Problem und dem muss die Politik natürlich einen Riegel vorschieben, weil sonst hat diese ganze Diskussion natürlich keinen Sinn. Da ist die Kommission gefordert und da müssen auch natürlich die Hersteller dafür sorgen, dass diese Kraftstoffe, die da in Verkehr gebracht werden, auch diesen Ansprüchen gerecht werden, weil sonst haben wir diese CO2-Reduktion nicht, von der wir hier sprechen.
Ist das aber jetzt wahrscheinlich kein spezifisches HVO-100-Problem, sondern diese Vorgänge, die können überall vorkommen, wo es um Zertifizierung, um Nachhaltigkeit geht. Also das ist jetzt kein HVO-100-spezifisches Thema.
Wenn wir hier wirklich Betrugsfälle haben, dann muss die Politik hier einschreiten, unabhängig davon, ob es um HVO oder um ein anderes Produkt geht. Ja.
Was bringt denn HVO 100 jetzt dem Klima ganz konkret? Kann man das quantifizieren? Wir haben am Anfang gesagt 90% Einsparung bei den CO2-Emissionen. Aber wie sieht es zum Beispiel mit anderen Schadstoffen aus?
Vielleicht beginnend bei den CO2-Emissionen. So ein Biokraftstoff, wenn man den verwendet und das isoliert betrachtet im Verkehrsbereich, dann zählt er mit null. Das heißt, das wirkt natürlich sehr stark. Aber außerhalb des Verkehrsbereichs in der Produktion beziehungsweise auch bei der Produktion von Energiepflanzen oder was auch immer, können natürlich auch Emissionen entstehen und die bilden sozusagen die Vorkette dieses Kraftstoffs und die müssen natürlich auch gezählt werden, auch wenn sie jetzt nicht im Verkehrsbereich anfallen. Wichtig ist es zu wissen, dass Biokraftstoffe schon einen sehr großen Hebel haben. Man kann sich vorstellen, so in den letzten 12, 13 Jahren haben wir schon Biokraftstoffe verwendet, sei es Ethanol, Biodiesel und auch zu einem kleineren Teil schon HVO. Und in 12 bis 13 Jahren haben wir so viel CO2-Emissionen durch diese Biokraftstoffe reduziert, wie wir in einem ganzen Jahr im Verkehrsbereich eigentlich auch emittieren. Das heißt, der Hebel ist durchaus sehr groß. Wichtig ist es aber, wenn man sich das gesamtheitlich anschaut, ist, dass man beim HVO, aber auch bei allen anderen Biokraftstoffen natürlich darauf setzt, dass man vorrangig Reststoffe verwendet, weil die können dann die CO2-Emissionen gesamtheitlich auch besonders stark senken. Das heißt, hier sollten wir tatsächlich auf Altspeiseöle, Altfette, was auch immer setzen, weil dann können wir die Emissionen tatsächlich sehr stark reduzieren. Wenn wir jetzt dann auf die Schadstoffe kommen, da gibt es interessanterweise gerade einen aktuellen Test vom ADAC. Die haben herausgefunden, dass der Verbrauch mit HVO zwar ein wenig steigt, das hat mit der geringeren Dichte von HVO 100 gegenüber B7-Diesel zu tun. Gleichzeitig ist aber auch eine Senkung zu beobachten gewesen beim CO2. Das heißt, am Auspuff hat man wirklich auch 2-5% weniger CO2 bei neuen Fahrzeugen beobachten können. Wenn man jetzt dann in Richtung andere Schadstoffe, NOx und so weiter schaut, dann haben die Kollegen vom ADAC befunden, da macht es eigentlich keinen großen Unterschied mehr, weil neue Diesel derart sauber sind, dass man da nicht mehr wirklich eine große Differenz zu beobachten hat.
Okay, also so viel zur Nachhaltigkeit und zu den Schadstoffen. Wie sieht es denn aus mit der Leistungsentfaltung und der Laufkultur?
Die Kollegen vom ADAC haben ja eben auch in diesem Test festgestellt, dass wenn es jetzt um die Laufkultur und das Ansprechverhalten eben von diesen neuen Motoren, die da getestet worden sind, eben mit HVO 100, da haben sie beobachten können, dass die Unterschiede wirklich nur marginal sind und interessanterweise oder lustigerweise haben sich dann so genannt, nur empfindliche Naturen würden hier tatsächlich einen Unterschied merken. Dementsprechend ist es so, dass man hier nicht wirklich einen Unterschied merkt.
Ist es ein Blindtest oder spielt da die Psychosomatik eine Rolle dann?
Wie die Kollegen das getestet haben, das müsste man sie persönlich fragen.
Gut, also ältere Modelle werden mit berücksichtigt. Aber wer kann den HVO 100 überhaupt tanken?
Grundsätzlich ist es so, man braucht eine Freigabe für dieses HVO 100. Ich habe es eingangs erwähnt, HVO 100 ist nicht ident mit konventionellen Diesel. Dementsprechend brauche ich hier eine explizite Freigabe von meinem Hersteller. Da kann ich zum Beispiel hinten schauen in der Tankklappe, wenn da XDL drinnen steht, dann ist das eben genau diese Freigabe für HVO 100. Oder ich kann auch in der Betriebsanleitung oder ansonsten eben beim Hersteller direkt nachfragen. Dieses Pickel XDL finde ich übrigens auch an den Zapfsäulen, die meisten kennen es vielleicht von E10, B7, das biegt auch schon an der Zapfsäule,
auf dem
Rüssel drauf. Das gibt es eben auch für HVO 100. Da muss ich halt schauen, dass auf meinem Tankdeckel und auf der Tankpistole quasi XDL draufsteht. Dann passt's.
Ah ja, wie weit verbreitet ist das schon? Also ist das die Chance groß, dass ich so eine Tankstelle finde?
Die Tankstellen gibt es in Österreich doch schon in größerer Zahl. Wir haben beobachtet, dass wir so circa bei 70 für Pkw schon liegen. Vor kurzer Zeit hatten wir noch 35 gezählt, jetzt sind wir auf einmal bei 70. Das heißt, da hat sich sehr viel getan. Da kommen circa noch 20 dazu, die offensichtlich nur für LKWs zu nutzen sind. Das heißt, die Zahl der Tankstellen gibt es. Die Zahl der Fahrzeuge ist noch eher begrenzt, kommen auch eher neuere Fahrzeuge eben in Frage. Muss man einfach einmal in den Tankdeckel hineinschauen, dann kann man das auch ausprobieren.
Mhm. Hätten wir das Potenzial überhaupt, flächendeckend Tankstellen mit HVO 100 zu versorgen? Wer stellt diese Produkte her?
In Österreich wird seit Juli diesen Jahres in Schwechat gemeinsam mit Rohöl auch eben Biomasse verarbeitet. Das heißt, das ist sozusagen eine Co-Processing-Anlage. Es wird gemeinsam verarbeitet und da entsteht dann ein Kraftstoff, der zu 20% eben auch HVO beinhaltet. Hier, das wird als Premium-Kraftstoff zum Beispiel verkauft. Das heißt, das ist jetzt nicht für jedermann, sage ich jetzt einmal. Das ist dann eben ein Premium-Kraftstoff, dementsprechend auch teurer. Ist auch nicht HVO 100, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt auch Produzenten zum Beispiel in Finnland, den Niederlanden, in Norditalien, aber auch Süditalien, Frankreich, die produzieren alle schon HVO 100. Da gibt es auch Ausbaupläne. Das heißt, hier tut sich einiges. Das wird mehr, ja, für eine flächendeckende Versorgung wird es aber natürlich dennoch knapp. Also HVO 100, das heißt, dass man wirklich alles, was wir an Diesel verbrauchen, mit HVO 100 abdecken, das wird sich nicht so schnell ausgehen.
Also jetzt wieder beigemengt dem Diesel. In welchem prozentuellen Bereich bewegen wir uns da?
Das wird wahrscheinlich wirklich eine gute Lösung sein, wenn man den Bestandsfahrzeugen HVO, also den Bestandsfahrzeugen, den Diesel, den sie da verwenden, eben HVO beimischt. Wir haben hier eine Studie gemacht, die ist auch schon in diesem Podcast diskutiert worden. Da ist es um eine Beimischung von 13,5% gegangen, wobei 7% weiterhin der konventionelle Biodiesel gewesen wäre und 6,5% dann HVO. Das heißt, ein relativ kleiner Teil, der aber durchaus dazu beitragen kann, dass man in Kombination mit Elektromobilität, einem Rückgang des Tanktourismus und diesem HVO in Beimischungsform dann die Klimaziele erreicht.
Und was kostet der Liter HVO 100? Oder ist das die falsche Frage? Weil ich tanke, ich kaufe ja keinen Liter in der Literflasche oder auch keinen Kanister HVO 100, wenn er beigemengt ist. Verändert das den Preis meiner Volltankung?
Natürlich wird auch eine Beimischung teurer ausfallen. Wenn man es jetzt in Reihenform betrachtet, dann kostet derzeit der Liter HVO 100 15 bis 20 Cent mehr als der Liter Diesel. Das ist natürlich einiges. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, na, wer kauft denn das, wenn das jetzt teurer ist? Es ist eine Frage sozusagen auch der Vereinbarungen im Hintergrund. Es sind sehr oft Speditionen, wie du es auch im Intro erwähnt hast, oder große Unternehmen, die ihre LKWs jetzt mit HVO 100 betanken. Das heißt, hier ist die Frage, was die dann tatsächlich auch ausgehandelt haben, weil es geht auch um die CO2-Reduktion, die der Kraftstoffproduzent braucht, um seine Klimaziele zu erfüllen.
Ich verstehe. Und diese Preiserhöhung, ist das denn der Preis, den ich an der Zapfsäule bezahle? Wohin möchte ich mit dieser Frage? Was ist mit der Mineralölsteuer an dieser Stelle? Fällt die auf HVO 100 überhaupt an?
Bei HVO 100 handelt es sich um einen wirklich hundertprozentigen Biokraftstoff. Darauf gibt es keine Mineralsteuer. Wenn ich aber jetzt HVO beimische, dann zahle ich sehr wohl auch Mineralsteuer und zwar genauso viel, wie ich es für den Liter B7, also für den konventionellen Diesel mit den 7% Biodiesel bezahlen würde. Das heißt, es gibt hier derzeit keinen finanziellen Anreiz, also steuerlichen Anreiz, dass diese Beimischung günstiger wäre, obwohl die CO2-Emissionen dadurch natürlich sinken würden.
Ich verstehe.
Und dazu braucht es natürlich eine Anpassung des Steuermechanismus. Das heißt, hier muss man auch eine stärkere Beimischung bevorzugen, damit eben zum Beispiel diese angesprochenen 13,5% Biokraftstoff oder noch mehr eben beigemischt werden, damit wir unser Klimaziel auch tatsächlich erfüllen können.
Für wen rechnet sich HVO 100 denn heute schon? Wem würdest du empfehlen, bei der Tankstelle auf dieses Pickerl zu achten?
Derzeit sind es vor allem die Speditionen und großen Unternehmen, die darauf setzen. Ich denke, hier hat man sehr gute Verträge ausgehandelt. Warum gibt es aber ein Interesse, eben dieses HVO überhaupt in den Markt zu bringen? Das hat mit einer rechtlichen Änderung zu tun, die wir auch schon in anderen Folgen in gewisser Art und Weise schon diskutiert haben. Hier ging es um E10 oder um die DHG-Prämie oder E-Prämie, also dass man Geld bekommt, wenn man ein E-Auto lädt. Es ist so, dass die Produzenten von Kraftstoffen die CO2-Emissionen von diesen Kraftstoffen, die sie da verkaufen, reduzieren müssen. Dazu haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können zum einen eben mehr Biokraftstoffe beimischen zu dem Kraftstoff, den Sie verkaufen. Sie können zum Beispiel HVO 100 verkaufen oder Sie können sich auch Strom anrechnen lassen. Hier hat es eine gesetzliche Änderung gegeben, die dazu geführt hat, dass es sehr teuer ist, die eigenen Ziele zu verfehlen. Und somit war es auf einmal sehr interessant, zum Beispiel E10 einzuführen. Das ist im Jahr 2023 passiert. Flächendeckend, klang- und sanglos, das hat sehr gut funktioniert, aber eben weil der Druck für die Kraftstoffhersteller da war. Bei HVO 100 ist es nicht anders. Es sind ca. 40 Millionen Liter im Jahr 2023 verkauft worden. Im Jahr davor war es fast gar nichts. Das heißt, das ist von null auf nichts eigentlich entstanden, das Ganze. Es hat zwar immer wieder ein bisschen ein HVO im Markt gegeben, aber so richtig viel ist es 2023 geworden.
Gut, also von allen Seiten ein spannendes Thema. Martin, für alle, die heute ein Dieselfahrzeug besitzen und fahren, wie gehe ich vor damit jetzt? Schaue ich als erstes mal, ob ich eine Freigabe habe und dann probiere ich es einfach aus? Oder was ist deine Empfehlung als Experte?
Definitiv. Also man sollte darauf achten, dass man eine Freigabe hat. Wie gesagt, in den Tankdeckel hineinschauen oder in die Betriebsanleitung und dann auf ÖMTC.at oder in den Applikationen des ÖMTC nachschauen, wo denn die nächste HVO 100 Tankstelle ist und einfach mal ausprobieren.
Also die gibt es schon, diese knapp 100 Tankstellen, die finde ich über die Services des ÖMTC.
Definitiv, meine Kolleginnen und Kollegen pflegen das tagtäglich.
Martin Graslober, vielen, vielen Dank einmal mehr für die Einblicke in die Welt der HVO 100 Kraftstoffe. Dankeschön.
Danke.
Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Welt der alternativen Kraftstoffe, die erwähnte Folge 54 über Biokraftstoffe, die kann ich euch sehr empfehlen. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal.